Hallo liebe toxische Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Ich bin der toxische Andreas Heimeyer und mit mir ist der noch toxischere Bernhard Einsiedler.
Hallo, wir bei Ready, Set, Podcast geben uns Mühe,
so toxisch zu sein, wie wir nur können.
Genau, wir sind eine Safe Space für alles und jeden, der oder die toxic sind.
Schauen wir mal, wie safe der Space für Toxic Party People ist. Wir sprechen heute über das Thema toxische Maskulinität im Film und alles drumherum. Bevor wir das aber tun, Bernhard, welchen Film hast du denn zuletzt gesehen? Welchen toxischen Film hast du denn zuletzt gesehen?
Oh, er ist sehr toxisch und viel zu passend für das heutige Thema. Ich habe mir Taxi Driver von Martin Scorsese angeschaut. Ein Film von 1976, also noch nicht ganz 50 Jahre alt, featured einen jungen Robert De Niro und ist, glaube ich, einer der Filme, der New York am meisten einfängt. Was für ein Loch diese Stadt ist, was für ein Grime and Grit and how dirty. Und goddammit, dieser Film ist cool. Oh mein Gott. Also wirklich, diesen Film, der dauert ewig. Also es ist ein langes Ding, aber visuell, der Vibe, der aufgebaut wird. Ich will auf die Story gar nicht groß eingehen. Es geht um einen Taxi-Driver, der nachts arbeitet und deswegen detached ist von Society und gewisse Personal Struggles hat und das zum Problem von anderen Leuten macht.
Sounds toxic.
Oh, es ist toxic. But also, damn, was ein stimmungsgeladenes Piece. Bin großer Fan. Also auch wenn ganz viele toxische Filmbros der Meinung sind, yo, Taxi-Driver, richtig geil. Und das so auf einer Ebene sehen mit, ne, the Joker was right, so ungefähr. Finde ich als Meinung vielleicht ein bisschen toxisch, aber wir bei Ready, Set, Podcast sind all about that. Also
also von dem her kann man schon mal unterstreichen.
Voll, genau. Ich will gar nicht groß drüber eingehen, weil du hast den Film noch nicht gesehen. Und ich finde, den solltest du möglichst frisch und unvoreingenommen und unverbraucht vor allem nutzen.
Und wenn ich eins bin, dann unverbraucht. Ich habe zuletzt eine Dokumentation im Kino angeschaut, nämlich das Werk über Elfriede Jelinek. Die Elfriede Jelinek. Für diejenigen, die sie nicht kennen, sie ist eine Literaturnobelpreisträgerin und eine Literarin, hat auch ein paar Theater inszeniert.
Aus Österreich.
Und das ist tatsächlich recht relevant. Nicht nur, weil Bernie auch Österreicher ist, zumindest auf dem Papier.
We stand Skifahren. Sonst nichts an Österreich.
Nee, sie ist deshalb vor allem ein spannender Charakter gewesen und es war spannend, eine Doku über sie zu sehen, weil sie halt viel über Feminismus zu sagen hatte und hat das angeprangert, dass es in Österreich einfach richtig beschissen läuft, hat auch die Vergangenheitsaufarbeitung von der NS-Zeit sehr, sehr an den Pranger gestellt und ist dafür halt von verschiedenen rechten Kräften in Österreich halt auch ziemlich geschämt worden und so zu einer Hassfigur hingemünzt worden. Und es ist super spannend, ihre Meinungen zum einen zu hören, ganz viele Texte mit Originalausschnitten. Deshalb ist die Doku echt schwierig auch anzuschauen, weil man hat oftmals einfach nur einen Berg und irgendein Panorama, wie das halt so Österreich so dahin gezeigt wird.
Oh ja, Servus-TV-Niveau.
Und gleichzeitig sind da sehr, sehr tiefe Texte, die eingesprochen werden. Aber du siehst die auch nicht, also du musst wirklich gut zuhören. Und dementsprechend, man braucht sehr viel Aufmerksamkeitsspanne während dem Film. Und das wurde mir ein bisschen kaputt gemacht, zumindest in der ersten halben Stunde, weil sich irgendein älteres Paar ganz, ganz hinten so auf Zimmerlautstärke einfach ganz normal unterhalten hat. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kill die gleich. Also das war wirklich so.
Die waren bestimmt von der österreichischen Regierung angestellt, um weiterhin den Ruf dieser Frau zu ruinieren.
Wahrscheinlich ist das der Grund. Aber da war ich am Rande dazu, physische Gewalt anzuwenden. Und dann ist mir gekommen, warte, das ist nicht cool.
Es ist toxisch.
Es ist sehr toxisch.
Nein.
Und da genau darüber wollen wir ja heute sprechen, über toxische Maskulinität.
Ja, wann ist es okay, jemanden zu hauen?
Schwierig. Um ins Thema einzusteigen, Bernie, was bedeutet denn toxische Maskulinität überhaupt? Was würdest du sagen?
Oh, weiß ich nicht. Bin ja nicht betroffen oder so, wie jeder Mensch, der auf diesem Planet wandelt. Toxische Maskulinität ist gefühlt gern so ein Begriff, der einfach in den Raum geworfen wird. Zum einen, um einfach jemanden, der sich toxisch verhält, als das zu bezeichnen. Aber manchmal fühlt es sich so an, als wäre relativ wenig dahinter. Am ehesten, was ich darunter verstehe, ist ein, wenn sich Männer gemäß einer Rolle verhalten, zu der sie selber vielleicht keinerlei Gehirnkraft angewendet haben, was diese Rolle überhaupt ausmacht, wo sie herkommt, und einfach Verhalten an den Tag legen, die quasi dazu passt, ohne dass es wirklich eine positive Auswirkung auf sie selbst, aka, dass es eben eine negative Auswirkung auf sie selbst oder auf andere hat.
Ja.
Also ich schaue da Richtung, du musst ein Alpha sein und bist dabei...
Die Alpha-Culture.
Die Alpha-Culture, Sigma oder was auch immer. Und bist dabei im besten Fall ein Prollo, der Leute ein bisschen auf die Nerven geht. Und im schlimmsten Fall bist du übergriffig und erwartest, dass dir Dinge zugestehen, die so einfach nicht der Fall sind.
Und ich habe immer das Gefühl, bei Toxic Masculinity ist es so ein ganz subtiles Ding immer. Also, dass sich nicht Männer hinstellen und sagen, hey, ich mache das jetzt, weil ich halte das für eine gute Idee, mich so oder so zu verhalten, sondern dass sie dieses Gefühl haben, ganz tief drin, dass sie einfach so sich zu verhalten haben. Und dass da kein aktiver Gedanke mit dabei ist, sondern einfach so dieses, ja, ich muss das ja machen. So, und
das gehört dazu, ich bin ja ein Mann.
Genau, dass man eben diese Rolle des Mannseins richtig spielt und damit auch irgendwie einhergeht.
Ja, so Shoutout an alle Väter. Ihr müsst nicht emotionally unavailable sein. Das gehört nicht zur Rolle dazu. Also ja. Es gehört zur Rolle, aber ihr müsst nicht.
Wenn wir schon von Rolle sprechen. Bernhard, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich zum Einstieg dieser Folge.
I'm scared. Don't hug me.
Im Zuge der Recherche zum Thema Toxic Masculinity ist mir auch ein Beitrag von unserer liebsten Internetplattform WatchMojo über den Weg gelaufen.
Oh, WatchMojo?
Die WatchMojo Top 10 sind sehr dafür bekannt, extraordinär gut zu sein.
Mhm. Top 10 Anime Betrayals.
Fantastisch selektiert auch und 0,0 Mainstream oder einfach auch irgendwie ein bisschen schwierig. Deshalb, Bernhard, ich habe die männlichsten Männer im Film von WatchMojo mir nachgeschaut.
Aha.
Every man wants to be them and every woman wants to be with them. So wurde es eingeleitet.
Oh no.
Wirklich nur die männlichsten Männer sind in dieser Liste erfordert gewesen. Und das ist auch ein schönes Bild dafür, was Toxic Masculinity so ein bisschen ist einfach. Oder sagen wir es mal so, was für ein Bild von männlichen Mannmännern im Film gepriesen wird. Vom Mainstream, also von WatchMojo. Hast du eine Idee, so einfach mal so in den Raum geworfen, welche Männer da dabei sein könnten?
Oh, also ich sage jetzt mal James Bond, Daniel Craig.
James Bond ist auf Platz 2.
Oh.
Denn James Bond, ne, er ist ja nicht nur ein krasser Typ, der alles durchsetzen kann, was er will, jeden killen kann, den er will, sondern er kriegt auch noch jede Frau und hat Klasse. Sehr männlich.
Mhm.
Platz 2, nicht schlecht. Hast du noch eine Idee?
Arnold Schwarzenegger, der Terminator.
Das ist fast richtig.
Oh, shit.
Arnold Schwarzenegger wurde natürlich mehrmals genannt, aber auf Platz 3 ist nicht sein Terminator, sondern er als Conan der Barbar.
Das ist so random.
Für allejenigen, die es nicht kennen.
Was?
Für allejenigen, die es nicht kennen, weil Conan der Barbar echt schon ein bisschen älter ist. Es geht um einen Barbaren, der Conan heißt und der Rache will. Und Arnold Schwarzenegger spielt wirklich nicht den allersmartesten, ne? Muskelpaketprotz, der einfach alles killt, was ihm auf seinem Rachefeldzug in den Weg kommt.
Mhm.
Wenn das nicht männlich ist, dann weiß ich auch nicht.
Ist Platz 1 also der Hauptcharakter aus Oldboy?
Oh nein. ich glaube nicht, dass du auf Platz 1 kommen wirst. Dann ist es ein bisschen outside the box. Und ich finde es so schön, weil ich finde...
R2-D2.
Nee. Outside the box ist es eigentlich nicht, aber es ist nicht auf den ersten Blick, kommst du nicht drauf. Mhm. Aber es umschreibt dieses Ding von toxischer Maskulinität besser als nichts anderes. Du hast den Film Once Upon a Time in America gesehen.
Ja.
Ja, Sergio Leone.
Sergio Leone.
Es gibt von Sergio Leone die Dollar-Trilogie.
Ja.
Und in Für eine Handvoll Dollar gibt es einen namenlosen Protagonisten. Du kannst ihn dir vielleicht vorstellen. Er sagt fast nichts, sehr wenig, schießt Leute über den Haufen, wenn sie ihm blöd kommen und ist der stille, ruhige Kämpfer. Das ist der Peak Männlichkeit für WatchMojo. Und das finde ich so bezeichnend einfach, dass ein Mann, der niemals irgendwie Emotionen zeigt, der niemals irgendwie seine Gefühle zulässt, als der männlichste Mann aus dem ganzen Filmuniversum kommt. Und das ist so, holy shit, ich habe auch das Bedürfnis, drüber zu reden. Und ich habe das Gefühl, man muss mehr drüber reden, über dieses Thema Toxic Masculinity, weil das ist halt einfach nur scheiße, dass diese Person als der männlichste Mann dargestellt wird. Und klar, in diesem Video, kann sich jeder anschauen, ist halt wirklich so sehr eindeutig, so hey, der ist so ultra cool, mega hot und einfach ein Alpha, ein Giga-Chad und so weiter.
What the fuck?
Ja, wirklich, what the fuck?
Also ich meine, so kurzes Zurückrudern, um deinen Punkt zu entkräften. Manche Typen sollten einfach öfter mal das Maul haben.
Nee, sie sollten öfter über ihre Gefühle sprechen.
Fair point.
Das ist ja der Punkt. Nicht in einem Seminar oder so vor allen anderen Menschen ihre ungefilterte Grütze abgeben, weil sie denken, sie haben was Wichtiges zu sagen. Mhm. Das meine ich nicht. Sondern einfach mal mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin einfach so drüber reden, wie sie sich fühlen, wie ihr Tag war und so weiter.
Oh.
Und das machen die Charaktere in Sergio Leone-Filmen eher nicht.
Aber ich meine, die sind halt auch die Stone Cold Motherfucker. So, die können nicht einfach durch die Gegend laufen, Leute umhauen und Konflikt anders lösen. Entschuldigung, das ist doch das Konzept von Actionfilmen, dass da nicht geredet wird. Da gibt's aufs Maul.
Ganz ehrlich, ich würde so die These in den Raum werfen, dass Actionfilme allgemein halt einfach toxische Maskulinität so komplett reproduzieren und als Genre einfach allgemein, kann man eigentlich mal ein bisschen überdenken einfach, und das ist ein bisschen schwierig so.
Finde ich extrem witzig. Ich habe in meinen Vorbereitungen auf die heutige Folge mal so ein bisschen geguckt, was sind moderne Filme, die ich, ne, wo mir Männlichkeit ein bisschen auf die Eier gegangen ist. John Wick. Und ein bisschen weniger bekannt Nobody, das ist mit dem Darsteller aus Better Call Saul, das ist basically die gleiche Story, ein eiskalter Killer, der früher eiskalter Killer war, kehrt zurück, eiskalter Killer zu sein und ja, okay.
Killt eiskalt ganz
und
viele Leute.
Killt eiskalt, genau. Und in John Wick ist es so ein, oh, er hat einen Hund und ne, er will Rache für seinen Hund, basically, das ist so, oh wow, er ist humanized. Das ist das Extent.
Ja.
So, weiter geht's nicht. Und trotzdem ist diese Figur so ein, also ich meine, so, ja, Keanu Reeves ist ultra hot, schaue ich mir an, aber es ist nicht unbedingt mein Vorbild.
Ja, und das Ding ist, es werden in Actionfilmen ist halt, man hat ein Problem, wie löst man das Problem? Man übt Gewalt aus. Und das Ding ist, es ist ja nicht nur in diesen absoluten, reinen Actionfilmen so der Fall, dass diese Gewalt erst zeigt, okay, das ist ein cooler Typ, sondern das ist ja auch in ganz vielen anderen Filmen, wo das halt einfach so durchsuppt. Ich finde, so ein richtig schönes und plakatives Beispiel ist aus dem ersten Spider-Man, also dem ersten Spider-Man mit Tobey Maguire von Sony noch damals. Da ist Peter Parker ja einfach so der uncoole Nerd in der Schule. Hat so eine viel zu große Brille auf, ist so unsicher und stolpert so ein bisschen durchs Leben. Wird von einer Spinne gebissen, wird muskulär, kann anderen Leuten aufs Maul hauen. Und wie wird er cool? Wie können alle anderen auch erkennen, dass er jetzt, quote-unquote, cool ist? Er geht in die Cafeteria und der Schulbully fängt eine Schlägerei mit ihm an oder versucht es zumindest. Peter Parker haut ihn komplett weg und dann wird er cool dadurch, dass er Gewalt ausgeübt hat für einen anderen Typen so, dass er sich auf sein Niveau herunterbegeben hat, ihm aufs Maul haut, dadurch wird er beliebt in der Schule. Die Frau, in dem Fall, wie heißt sie?
Ja, MJ.
MJ, genau. MJ nimmt ihm dann auch mehr wahr, nochmal in einem ganz anderen Licht. So, wow, Peter, so nach dem Motto. Und da denke ich mir so, oh, fuck my life, das ist doch einfach nur scheiße.
Hast du muskulär gesagt?
Muskulöser. Lass mich.
Nee, ich stimme dir zu, ich habe mich nur dran aufgehangen. Wir haben nämlich schon mal über genau das geredet in Harry Potter.
Ja, stimmt. Ja. Da habe ich das Beispiel mit Gottes Willen, wie heißt er denn gleich nochmal?
Dem kleinen
mit Neville.
Dicken.
Mit Neville.
Ja, Neville Longbottom. So, in den Büchern, ich liebe die Entwicklung, die Neville durchmacht, aber er kommt erst in eine Machtposition, weil er effektiv in die Situation kommt, dass er mächtiger wird, ja, dass er andere Leute overpowern kann. Und sonst wäre er immer noch dieser kleine Wuss, der sich um Pflanzen kümmert.
Ha, peinlich.
Ein Mann, der sich um Pflanzen also, weiß ich ja nicht.
Und das ist so das Nervige. Er wird nicht deshalb cool, weil er irgendwie eine kooperative Strategie entwickelt. Er wird nicht zu einem mehr oder weniger Leader, während so der Maincast weg ist, weil er so gut irgendwie das alles managen kann, sondern einfach, weil er mehr Macht hat, weil er mehr Power hat, weil er anderen Leuten besser aufs Maul zaubern kann als anderen Leuten so. Und das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke so, ey, das nervt mich irgendwie.
Es ist auch einfach ein schlechtes Vorbild.
Ja, voll.
So, ich denk's mir so, mit Andi, gibt es irgendwelche Vorbilder, die du in Filmen als Kind damals hattest, wo du dir jetzt rückblickend denkst so, boah, was ein Opfer eigentlich?
Ey, viele. Ich möchte auf diesen Vorbildding schnell einspringen. Ich glaube, du willst auf etwas hinaus.
Oh, vielleicht will
ich
auf etwas hinaus.
Ich glaube, du willst auf etwas hinaus.
Weiß ich nicht.
Aber ich möchte noch ganz kurz eine Vorbildrolle ansprechen, die mir jetzt in den Sinn gekommen ist. Nämlich einfach Autoritätsperson oder Meister. Wir hatten ja schon die Folge über Mentoren oder MentorInnen. Aber in den meisten Fällen sind es ja männliche Rollenbilder. Und da kommt mir gerade in den Sinn, du erinnerst dich an Kingsman?
Ja.
Du erinnerst dich an Colin Firths Charakter?
Ja, natürlich.
Ein Gentleman?
Ein absoluter Gentleman.
Und er ist im Endeffekt der Iggy erklärt, hey yo, so funktioniert es, ein guter Gentleman zu sein. So muss das alles, so läuft der Hase einfach. Mhm. Und man denkt sich so, okay, irgendwie ein bisschen weirdo, irgendwie ein bisschen wacko einfach, weil er ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und dann gibt es diese Szene, wo er in der Bar ist und dann macht ihn irgend so ein Typ blöd an im Pub. Und dann geht Colin Firths Charakter einfach so, also Galahad heißt er da in dem Film, geht einfach hin und sperrt die Tür zu. Und dann rumort's im Pub so ein bisschen. So die Leute so, hä, was will der jetzt? Und der haut den allen komplett aufs Maul. Und also, don't get me wrong, es ist eine fantastische Action-Szene, die sehr viel Spaß zum Anschauen macht. Und es ist so diese Power-Fantasy, die da ausgelebt wird. Hey, wenn er denn wollen würde, könnte er allen auf die Fresse hauen. Aber das Problem ist, er ist ja eine Autoritätsperson und seine Autorität und seine Mentorenschaft wird erst dann anerkannt, wenn wir sehen, hey, der Typ kann auch Gewalt ausüben und der Typ könnte Iggy in der Theorie jederzeit killen, wenn er denn wollen würde. Erst ab dem Zeitpunkt wird er auch irgendwie so ein bisschen mehr respektiert, zum einen von Iggy selbst und auch von uns als Publikum.
Digga, der heißt Exi.
Exi, Entschuldigung.
Iggy ist der Hund aus JoJo's Bizarre Adventure.
Ja, fast. Iggy, Exi, also ich meine, von der Namensgebung her.
Namen bis heute.
So, Ladi, Fadi.
Richtig guter, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. So, das ist wirklich ein, ne, es muss diese Demonstration an Macht geben, weil
ja.
Yoda genau das gleiche im 5. Star Wars Teil.
Ja.
Ja, du zeigst auf deine Notizen.
Ich hab mir legit, es geht sogar so weit, dass es halt so diese in Anführungszeichen Tiercharaktere halt auch noch gibt und da ist mir Yoda oder Meister Shifu aus Kung Fu Panda eingefallen.
Voll. So. Und die müssen alle so, ne, ich bin weise und alles. Und es ist ja die Pub-Szene bei Kingsman genau das gleiche. So, er stellt sich hin und sagt, ne, lassen Sie uns bitte unser Getränk austrinken, so, wir wollen keinen Stress. Und die motzen halt weiter. Mhm. Insofern, Gewalt wird da als Lösung benutzt. Es ist ein Actionfilm, es ist eine Power-Fantasy. Aber was bleibt denn für eine Option übrig, könnte man jetzt fragen, wenn dein Gegenüber nicht auf eine Diskussion, auf Reason, auf ein Gespräch eingeht?
Wie wäre es denn mit einfach gehen? Weil, effektiv gesehen, was machen sie? Man könnte einfach gehen. Man könnte einfach aus der Situation rausgehen. Nee, sie verdreschen erstmal alle, beziehungsweise er verdrischt erstmal alle und dann geht er. Ist ja nicht so, dass die Situation jetzt gelöst wäre. Er hat einfach nur seinen Frust abgelassen, indem er Gewalt ausübt. Und das war's. Und dann ist die Situation ja auch wieder vorbei.
Er hatte ja nicht mal Frust.
Er
wollte halt einfach nur zeigen, was für ein krasser Motherfucker er ist.
Ja. Und vor allem wollte sozusagen der Regisseur zeigen, dass er ein krasser Motherfucker ist, weil diese Szene ist komplett irrelevant, hat nichts mit dem Plot zu tun. Also wirklich 100% belanglos.
Und es gibt auch keine Möglichkeit, auf eine andere Art zu zeigen, zum Beispiel mit einer Trainingsmontage oder so, dass man Exi in den Raum stellt mit Galahad und er versucht ihn zu hauen oder so und er zeigt es ihm nicht.
Ja.
Er zeigt es ihm nicht, er kriegt es nicht hin. Basically, das zu zeigen, wird wahrscheinlich das gleiche Argument machen.
Ja.
So, der Chef, der Meister von dir ist ein krasser Typ.
Ja. Auch wenn da wieder so dieses Gewaltding einfach wieder so ein bisschen raussuppt einfach.
Klar, aber es wird die Gewalt in den sportlichen Kontext und nicht in ein ich exerte meine Kraft, ich bin dominanter, ich bin stärker, ich kann das und sollte deswegen mehr Rechte haben. Ich sollte in der Lage sein, anderen mal aufs Maul hauen zu dürfen, weil ich stärker bin.
Hört sich ein bisschen toxisch an.
Das passt vielleicht zum Thema ganz gut.
Du wolltest ja bei Vorbilder, darf ich raten, worauf du hinaus wolltest?
Oh, bitte rate.
Ich vermute, du wolltest bei toxischen Rollenbildern auf Kinderfilme hinaus.
Mhm.
Alles ist gut, solange du wild bist.
Sei wild. Gefährlich und wild. 3, 2, 1.
Okay. Das war mehr, als ich dachte.
Ich habe auch ein gewisses Maß an Nostalgie für die wilden Kerle übrig. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Personal rant starts right now. Was zur Hölle ist Leon? Andreas, erinnerst du dich an Leon?
Ach,
er hat dunkle
verdrängt.
Haare, sieht ungefähr so aus wie du.
Was?
Der spielt von Jimmy Bloxenknecht. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein bisschen aussiehst wie Jimmy Bloxenknecht?
Nein.
Das ist auch eine harte Beleidigung.
Fuck.
Du solltest die Leute hauen, die sowas sagen.
Aber auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich bin 2 Meter groß. Ich könnte auf sie herabspucken und sie beleidigen und schlagen.
Mhm, du bist nämlich physisch dominanter als die meisten anderen.
Sehr gut.
Deswegen solltest du das können. Auf jeden Fall. Leon, er ist der Anführer der wilden Kerle. Für alle, die wilden Kerle nicht kennen, ist es ein Kinderfilm, wo es um Fußball geht und die spielen Fußball. Basically, der erste Teil, da spielen sie gegen den dicken Michi. Na, der dicke Michi, was? Der Böse ist dick.
Anderes Stereotyp, das da bedient wird.
Ja, great. Im zweiten Teil spielen sie gegen Skaterboys. Das kann ich verstehen.
Because fuck those guys.
Im dritten Teil spielen sie gegen Mädchen. Aha, im vierten Teil spielen sie nochmal gegen Mädchen.
Was?
Und im fünften Teil spielen sie gegen Vampirmädchen.
Doll.
Mhm, also sie werden immer kreativer mit der Zeit. Geil. Auf jeden Fall, wir bleiben beim ersten Teil, weil die Probleme, die in diesem Film, einfach in diesem Franchise zu sehen sind, sind so integraler Bestandteil von den wilden Kerlen und Gott, so vielen Kinderfilmen.
Mhm.
Leon, unsere Hauptfigur, ist nämlich der Anführer.
Oh, aber warum ist er der Anführer?
Weil er der Beste ist.
Okay.
Aber
wieso sollte er denn deshalb der Anführer sein?
Ja, Andreas, das ist eine blöde Frage. Okay, er ist halt der Beste. Ne? Nicht sein älterer Bruder, nicht Maxi Tipkick Maximilian, der Mann mit dem härtesten Schuss der Welt. Nee, Leon. Weil er Dinge erledigt. Er ist derjenige, der sagt, nein, wir hören auf zu reden, wir regeln das jetzt so. Wir müssen jetzt nicht reden und gucken, was die beste Lösung ist. Nein, wir klären das jetzt so. Leon kommuniziert nicht. Ich glaube, die Lines, also das Gesprochene von Leon, ist es ist weniger als von irgendwelchen anderen Charakteren, von Nebencharakteren, die haben mehr relevante Voice-Lines als Leon, weil Leon prinzipiell seine Taten für sich sprechen lässt. Und seine Taten sind tendenziell ein, ich schmeiß die in Anführungszeichen schlechtesten Spieler aus meiner Mannschaft, ohne einen Backup-Plan zu haben, einfach weil sie schlecht sind, und sie, weil sie nicht männlich und stark genug sind für unser Team, deswegen die ganze Gruppe mit runterziehen würden.
Und er schmeißt Fahrräder durch die Gegend, oder?
Er schubst es einmal was um.
Okay, meine Erinnerungen sind sehr düster an die wilden Kerle. Ich weiß nur, ich habe den vierten in jüngerer Vergangenheit gesehen, den dritten und den vierten. Frag mich nicht, warum ich bei 1 und 2 nicht dabei war. Und der vierte war für mich wirklich legit, ich glaube, der schlechteste Film, den ich bisher gesehen habe.
Alter.
Weil er mich halt so wütend gemacht hat. Weil das so, es ist so eine Vorbildfunktion und ein Rollenbild, das gezeigt wird, das so als krass positiv dargestellt wird. Und es ist halt auch noch ein Kinderfilm. So,
ja.
Das sehen nicht einfach irgendwelche 20-jährigen Aufwärtsmenschen, die irgendwie einigermaßen reflektiert in die Sache rangehen, sondern das sehen halt einfach kleine Kinder. Und für die ist es zugeschnitten. Und Erwachsene schleppen ihre Kinder da rein, weil sie denken, hey, ist ja ein cooler Kinderfilm. Und dann denke ich mir so, nein, no, please, ja, no.
Ein absolutes Nein. Weil Leon, dieses ganze Charakterkonzept, und basically lässt sich das auf jeden Charakter in gewisser Weise mit ausdehnen, die sprechen nicht über Probleme. Alles muss gelöst werden, eben entweder durch Fußball oder indem man irgendwelche Leute mit Monsterstatuen verschreckt und mit Wasserbomben abschießt. Oder so, der zweite Teil.
Fantastische Erinnerungen aber an der Kindheit, wo sie diese Baumhausschlacht haben,
ja,
gegen den
Alter,
dicken Michi.
Die Set-Designs von dem Film sind auch fucking amazing. Ich liebe diese Filme,
Ja. Oder
nicht ich, sondern dieser 7-8-jährige Bernie, der die halt damals mit seinem kleinen Bruder geschaut hat. Das war der Shit. Ganz ehrlich, ganz viel Liebe für übrig. Aber ich habe sie halt vor einem Jahr angeschaut. Guten Gewissens bleibt da ganz, ganz wenig übrig. Und es fängt mit Comic Sans als Schriftart auf den Trikots an und hört mit den toxischsten Verhaltensweisen, die ein Mann an den Tag legen kann und der trotzdem dafür gefeiert wird, auf.
Ja.
Und da hört es halt einfach nochmal viel weiter auf. Weil wenn man versucht, sich Toxic Masculinity in Filmen anzuschauen, dann kommt man vielleicht zu Taxi Driver oder zu Fight Club oder zum Joker.
Mhm.
Und man sieht, ja, Da geht's um Figuren, die definitiv keine Vorbilder sein sollten. Mhm. Es gibt zwar genügend Leute, die sagen so, das ist cool, aber ist eine sehr klare Message. Bei Kinderfilmen ist es der perfideste Scheiß, wenn du denen sowas hardcore vorlebst. Das sind Verhaltensstrukturen, die an den Tag gelegt werden, die nicht Vorbildfunktion sein sollen.
Ja, und vor allem die halt auch in einer Gesellschaft einfach nicht so hundertprozentig funktionieren oder funktionieren sollten. Ich meine, ein anderes Beispiel ist ja auch, es geht nicht immer nur um physische Gewalt als Mittel, sich durchzusetzen, sondern es ist ja einfach allgemein dieser Dominanzgedanke. Leon kann besser Fußball spielen als alle anderen. Aber beispielsweise nehmen wir The Good Will Hunting. Da gibt es eine Bar-Szene, wo ihn irgend so ein Typ, oder macht ihn eigentlich noch nicht mal blöd an, der zitiert irgendetwas, so ein bisschen posermäßig in der Bar zu sein. Und dann kommt Good Will Hunting und sagt, nee, stimmt eigentlich gar nicht, das ist von da und da. Und
oh snap.
Ja, oh snap, ich bin intelligenter als du. So, ich weiß mehr Dinge über die Welt als du. Und dann kommen sie in so einen verbalen Schlagabtausch. Und dann wird klar gemacht, okay, ich bin zum einen intelligenter als du und ich kann mich rhetorisch besser ausdrücken. Deshalb bin ich dominanter und deshalb bin ich besser als du. Deshalb setze ich mich gerade hier durch. Und ich finde es so schön, weil es gibt im Manga-Bereich gibt es diesen Terminus Non-Battle-Battle-Manga.
Oh.
Also es wird nicht physisch gekämpft, aber es wird mit dem Geist gekämpft. Und da ist auch wieder dieser Dominanzgedanke da, dass der Mann einfach halt besser zu sein hat als sein Umfeld und sich durchsetzen muss. Dass es nicht ein kooperatives ist so, hey, warte mal, ich dachte, das wäre eigentlich daraus, aber kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. So. Und dann versucht man eine Konversation anzufangen, sondern es ist dieses gegenseitige Bloßstellen und nur einer von uns wird hier mit erhobenem Haupt rausgehen. Und das ist so, oh, fuckt an.
Ja, es ist halt vor allem, kann es jetzt vor allem nur aus männlicher Perspektive beurteilen, aber in diesem Pubertätssumpf und leider auch noch weitergehend, ist es leider viel zu oft ein gefühltes, ich muss mich irgendwie in eine Rangliste eingliedern. Ja. So, wenn man an die Schulzeit zurückdenkt, das ist für mich so, na, ich oute mich hier als Schulzeitopfer. Da war es ein, okay.
Bernhard, du bist ja auch noch ein Opfer.
Dankeschön. Aber so, sein Social Standing ist einem relativ bewusst. Mhm. Und wenn man keine Option hat, das besonders zu verändern, worauf greift man denn zurück? Manche Kinder, also ne, Hobbypsychologe und so, manche Kinder schlagen über die Stränge, indem sie zu so einem Klassenclown lustig werden, andere sind physisch dominanter und ziehen da irgendwie ihren Stolz draus. Und es ist ja prinzipiell mal kein Problem, auf etwas stolz zu sein, das man gut kann. So, es geht ja nicht darum, dass wenn eine Figur intelligenter ist als eine andere, dass das was Schlechtes ist, oder wenn eine Figur besser Fußball spielt als eine andere, dass das was Schlechtes ist. An dem Punkt, wo es Kacke für alle Beteiligten wird, ist es effektiv einfach eine negative Auswirkung auf alles, was drumherum ist. Und das kommt nicht daher, dass einfach natürliche Unterschiede in gewissen Tendenzen sind. Ich meine, ja, Andi, ich bin halt ein bisschen hübscher als du. Aber deswegen müssen wir hier noch keine Rivalität bei uns aufmachen.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Oder wenn du irgendwelche Lügen von mir gibst, muss ich dich nicht verbal maßregeln, was du denn, wie sehr du full of shit bist. So.
Korrekt, wir können das einfach ganz normal hier in einem Diskurs klären.
Naja, aber das ist halt auch das Ding und ich finde, das ist so ein spannender Punkt bei toxischer Maskulinität, weil es ist immer so an der Grenze. Manchmal kann das halt auch für komödiantische Effekte benutzt werden, wo haargenau sowas passiert. Ich meine, wir haben es ja mehr oder weniger für uns zumindest jetzt gemacht. Aber ein schönes Beispiel ist auch Indiana Jones. Man kennt diese ganz berühmte Szene, wo so ein im ersten Teil so ein Säbelmann, also der hat so einen gigantischen Säbel, fuchtelt so ewig rum und zeigt so seine Skills und Indiana Jones, einfach so ein bisschen gelangweilt, zieht seine Pistole raus und erschießt ihn.
Mhm.
Und das ist halt so diese Form von, ey yo, ich bin so viel krasser als du, ich hau dich mal in so einem Vorbeigehen weg, das halt auch einfach ein bisschen witzig ist. Und ich finde, das ist immer so eine sehr schmale Linie, auf der man wandert, wenn Männlichkeit in einem Joke-Kontext benutzt wird. Weil ich hasse es so sehr. Und mir fällt vor allem The Big Bang Theory ein.
Oh.
Weil es nervt mich so wahnsinnig in Big Bang Theory. Mhm. Es ist kein Film, ich weiß, aber da nervt es mich wirklich schon seit Jahren. Und ja, wenn die Leute das immer wieder rausbringen. Oder vor allem auch in How I Met Your Mother, da gibt es ja auch dieses Ding, wenn Männer sich nicht typisch männlich verhalten, also nicht ihrer Rolle entsprechen, dass das dann lustig ist.
Oh.
Wenn ein Mann einen schicken kleinen Drink bestellt, der in einem dünnen Glas geliefert wird mit noch einem Schirmchen drumherum und so einem Ananasstückchen, dann ist das nicht männlich. Und wenn er das tut, ist das lustig, weil er kein Mann ist und seine Rolle nicht richtig spielt.
Haha, der ist schwul.
Das kotzt mich so an. Das ist so dermaßen nicht lustig. Es ist so eine Formel, die immer wieder reproduziert wird in den unterschiedlichsten Filmen und Serien. Und es nervt einfach. Es nervt so sehr, weil es ist auch einfach faules Writing.
Und es ist so frustrierend, weil es nicht so schwierig ist, das zu bypassen. Ich möchte auf den besten Film des Jahres wieder verweisen.
Everything, Everywhere, All at Once.
Correcto mundo, my friend. Wir haben da nämlich tatsächlich relativ viel über den Charakter Waymond gesprochen.
Ja.
Wir gehen jetzt nicht großartig drauf ein, worum es in dem Film geht. Dafür haben wir eine Podcast-Folge. Hört euch die an, die ist hervorragend.
Der beste Film des Jahres.
Aha. Waymond ist kein Alpha-Guy. Waymond ist nicht einer von diesen Männern, der voll durchs Leben läuft und sagt so, hey, yo, ne, Prollo.
Er ist nicht bei den Watchmojo Top 10 Manliest Man.
No, definitiv. Aber er wäre in meiner Top 1000 trotzdem noch Platz 1 an Männer, die meine größten Vorbilder wären. Denn er hat keine Toxic Traits an sich, wird deswegen zwar auch an manchen Stellen als witzige Figur genutzt, weil mit seinen Gästinnen zu tanzen, weil, ne, einfach mal ein bisschen tanzen oder so bei der Arbeit, das ist doch nett.
In so einem Waschsalon.
Ja, genau. Oder eine relativ hohe Stimme zu haben, eine hohe Sprechstimme, was nicht klassisch männlich ist, wenig Dominanz ausstrahlen, einen Fannybag zu tragen. Das sind alles so Dinge, weiß ich jetzt nicht. Aber es bleibt eben nicht dabei, dass das ein bloßer Witz ist, um des Witzes willen, sondern das wird alles benutzt, um am Ende Waymonds Figur genau deshalb als stark erscheinen zu lassen, weil er so sehr zu sich selbst steht und so sehr zu seinem eigenen Weg, Probleme anzugehen und Konflikte durch Kommunikation, durch Interaktion mit anderen zu lösen, dass das alles einfach zusammenpasst. Und da finde ich es okay, dass quasi ein, ne, wir stellen uns hin und sagen, hahaha, der ist physisch nicht beeindruckend und das ist lustig. Weil das nicht der Punkt ist. So, da wird Comedy genutzt, um einfach ein besseres Argument später zu bringen. Und das ist so schön. Und das ist, ne, good writing. Good writing.
Ich finde das mit dem physisch beeindruckend noch irgendwas, was ausgelöst bei mir, was ich sehr spannend finde.
Triggerpunkt.
Nee, weil das Ding ist einfach, wenn es um Körpergröße geht. Ich bin ja selbst relativ groß und ich merke, dass mein Umfeld da mit einer bestimmten Art und Weise drauf reagiert. Weil in der Gesellschaft Männer haben groß zu sein. So, das ist einfach ein Ding. Und jetzt denk mal an Tom Cruise. Weißt du, wie groß Tom Cruise im echten Leben ist?
Der ist doch 1,70 oder so, oder?
Er ist ein recht kleiner Mensch einfach.
Mhm.
Hast du schon mal an Tom Cruise in seinen Filmen gedacht?
Ja, er hat doch immer hohe Schuhe an und läuft. Oder?
Nein, der Punkt ist, Tom Cruise und wird in den Filmen nie als einigermaßen kleiner Mensch in Relation dargestellt, sondern es macht immer den Eindruck, als ob Tom Cruise auch ein recht großer Mann wäre.
Mm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist so das Absurde an der Sache. So, man würde niemals auf die Idee kommen, ich glaube, Tom Cruise ist 1,68, irgend sowas in der Richtung. Und man würde, wenn man nur die Filme sieht, nicht denken, dass Tom Cruise 1,68 wäre. Weil der Cast so selektiert ist auch, dass da einfach allgemein nicht sonderlich viele große Menschen mit dabei sind. Und also, die Leute, die größer sind als er, wirken halt so wie 2,20 Meter Leute.
Das ist richtig witzig, weil für einen Fast and Furious Film, Vin Diesel ist sehr viel kleiner als Dwayne The Rock Johnson, aber es gibt so einen sehr klasse, ist so einen Shot, wo sich die beiden gegenüberstehen und so face to face. Und es wurde halt so gedreht, dass Vin Diesel auf einer Box stand. Und es wird ziemlich oft gemacht, dass Figuren basically auf grünen Boxen oder was stehen, die dann später rausretuschiert werden.
Mhm.
Oder dass es eben so geschossen ist, dass man die Beine nicht sieht. Weißt du nämlich, wie groß Chris Evans ist?
Chris Evans?
Ne, unser Captain America.
Captain America?
Mhm.
Also ich dachte, okay, also wenn ich jetzt raten müsste, so einfach nur von dem, was ich von den Filmen sehe, würde ich denken 1,85.
Der Typ ist genauso groß wie ich. Ist das genau 1,83?
Ah, okay, ja dann.
Wie ich auch. Aber, ne, wenn du mit mir durch die Gegend läufst, ich wirke nicht wie ein Captain America, ne? Nicht so ganz da.
Bernhard, ich glaube, da liegen noch ganz viele andere Punkte, dass du nicht wie Captain America wirkst.
Will ich auch nicht. Ne? Captain America ist nicht mein absolutes Goal. Allerdings, Robert Downey Jr. ist sehr viel kleiner als Chris Evans, wirkt in den Filmen aber immer genauso groß. Oder zumindest ähnlich groß.
Spannend.
Ja.
Und das ist fucked up eigentlich. Es ist sehr, sehr fucked up.
Ja, warum wird das gemacht? Um vielleicht einem Rollenbild zu entsprechen.
Ja, weil Größe gleich Dominanz, Fragezeichen, ja. Ausrufezeichen.
Es ist ja auch ein, um zu zeigen, dass Männer nicht mehr so beeindruckend sind. So, wenn man zeigt, dass eine Figur vielleicht nicht mehr in der Machtposition ist, dann wird sie vielleicht fettleibig. Oder sie wird extrem dünn. Oder vielleicht fallen ihr die Haare aus. Gott, wie oft das ein Witz ist, dass männliche Figuren ihre Haare verlieren. So, who gives a shit? Aber klar, können wir machen.
Ja, ist ein schwieriger Punkt. Und ich finde, du sprichst einen sehr spannenden Punkt an, weil jetzt gerade sind es Faktoren, die extern sind, aber auf die Männlichkeit geschlossen werden kann von der jeweiligen Figur. Und ich finde, ein anderes großes Thema ist Sexualität, das benutzt wird, um einen Mann als männlich darzustellen oder als cool. Ein Beispiel ist Rush. Das ist ein Film, da geht es um die Rivalität zwischen James Hunt und Niki Lauda, gespielt von Chris Hemsworth und Daniel Brühl. Also eigentlich nicht sonderlich viel mit so...
Klingt nach einem Sportfilm, wo es um Sport geht.
Ja, es ist ein Sportfilm, wo es um Sport geht. Also Rush heißt der, stimmt, nicht jeder weiß, wer Niki Lauda ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz berühmter Formel-1-Fahrer gewesen und James Hunt war auch ein sehr berühmter Formel-1-Fahrer. Und
Side Note, ich habe vor 2 Tagen erfahren, warum der Sound, wie heißt die Mama von Niki Lauda, Mama Lauda, warum das der Text ist, weil Mama Lauda ist ja mach mal lauter.
Danke für diese Side Note, Bernhard.
So, ne, für alle, die es auch nicht kapiert haben. So, ich fühle euch. Ihr Alter, seid wie ich.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, ja, gehe ich später drauf ein. Dieser Film thematisiert eine Rivalität zwischen zwei Leuten, die Autorennen fahren. Aber James Hunt wird als der coolere, als der männlichere und als der dominantere dargestellt im Vergleich zu seinem Kontrahenten Niki Lauda, der so ein bisschen verschoben und in sich gekehrt ist. Wie stellen wir das dar, dass James Hunt der coolere Charakter ist, also Chris Hemsworth der coolere Charakter ist? Er fährt Zug und da ist irgendeine Stewardess und die lächelt ihm zu. Cut. Sie vögeln auf der Zugtoilette. Cut. Nächste Szene. Und du denkst dir, warum ist das jetzt drin gewesen? Das ist einfach nur drin gewesen, um zu zeigen, wie krass und wie geil James Hunt ist. Er ist nämlich der Typ, der alle Frauen bekommt. Und dieses, hey, ich kann vögeln mit wem ich will, das ist ein Zeichen von Männlichkeit, das ist ein Zeichen von Stärke. Und deshalb bin ich mehr Mann als Niki Lauda.
Ich lieb's, weil die Argumentation, ich habe das Gefühl, als hätte ich die schon so oft gehört. So, aber ne, früher, als wir Höhlenmenschen waren, da war das ja so, der beste Mann, der konnte sich aussuchen, mit wem er schläft. Der konnte, ne, Gene und so selektieren. Das ist total natürlich, dass das so ist. Und die Argumentation ist shit. Wir sind keine Höhlenmenschen mehr.
Also
get over it.
Ja, so im Optimalfall sind wir keine Höhlenmenschen mehr. Und das sollte keine, das ist halt so dieses Survival of the strongest. So.
Ja.
Aber nein, it's survival of the fittest. So die Person, die am besten angepasst ist. So. Und in der heutigen Zeit ist Kooperation einfach mal ein bisschen cooler, als anderen Leuten einfach auf die Fresse hauen. So. Und das sollte einfach so mal ein bisschen ankommen. Und ich finde auch eben, wenn es um Sexualität geht, gibt es noch ganz viele andere Punkte, die wirklich, wirklich spannend sind. Und teilweise, ich muss jetzt auch ein Beispiel nennen, das mir eigentlich genial gut gefällt und das ich wirklich, wirklich fantastisch in Filmen umgesetzt finde. Aber nichtsdestotrotz ist das ein anderer Punkt, der für Männlichkeit einfach ein spannendes Thema ist, nämlich Potenz. Also die Erektionsfähigkeit des Gliedes, des primären Geschlechtsteils, das meine ich jetzt wirklich so.
Der Departed.
Genau. Es ist eine Szene, in dem Film geht es um einen Cop, der undercover bei den Gangstern ist und es geht um einen Gangster, der undercover bei den Cops ist. Und das ist so dieses Katz-und-Maus-Spiel, deshalb der deutsche Untertitel Unterfeinden, weil beide sind Unterfeinden.
Clever.
Sehr clever. Der Film hat auch wieder eine weibliche Figur.
Nein.
Doch. Oh, krass. Nämlich die Psychologin. Ja, die Psychologin ist deshalb...
Schweigen der Lämmer.
Nein. Aber die Psychologin ist deshalb relevant für den Film, weil Matt Damons Charakter ist der Gangster, der bei den Cops ist und er als Cop muss mit der Psychologin interagieren und er fängt auch eine Liebesbeziehung mit ihr an. Und die beiden werden ein Paar und so weiter. Und Leonardo DiCaprios Charakter, der Gute, der Cop, der bei den Gangstern ist, der leidet unter seiner Undercover-Rolle. Und der muss immer wieder zur Psychologin, weil er halt einfach um Gottes Willen nicht drauf klarkommt. So, der Druck ist extrem hoch und er spielt konstant mit seinem Leben. Und beide fangen ein Verhältnis mit der Psychologin an. Und man bekommt immer wieder mit, so sehr, sehr subtil eingestreut, es ist wirklich, wirklich subtil eingestreut, wie die Psychologin und Matt Damon so ein bisschen Beziehungsprobleme haben, weil es im Bett nicht so gut läuft. Weil Matt Damon nicht der potenteste Charakter ist in dem Fall. Er hat einfach so ein paar Erektionsprobleme, also literally Erektionsprobleme. Und Leonardo DiCaprio, der Gute, der hat das nicht und sie haben great Sex. Und das ist auch wieder so ein Punkt, Potenz und die Fähigkeit, gut in einer sexuellen Interaktion zu sein, bedeutet Männlichkeit. Und das ist auch wieder so ein Punkt, so nur wegen deinem primären Geschlechtsteil und der Funktionsfähigkeit deines primären Geschlechtsteils bist du mehr Mann, als wie wenn du es nicht bist. Und du bist moralisch gesehen besser und gut, wenn du potent bist, als wie wenn du es nicht bist. Weil das schwingt damit einher. Weil niemals, never ever, würde man einen Protagonisten, der so ein bisschen die Heldenfigur einnimmt, würde man mit Erektionsproblemen einführen. Weißt du, was ich meine? Und das ist fucked up. Es ist genial gemacht. Es ist so gut, aber es ist fucked up.
Fühlt sich auch so hart random an, drüber nachzudenken. So. Aber ja, generell, es ist ja nicht nur Erektionsproblem. Du würdest nicht, ich meine, super kurzsichtige oder schwerhörige Menschen sind selten besonders wünschenswerte Hauptfiguren.
Ja, also allgemein, wenn es alles, was Stärke komprimiert, ja, irgendwie, wird nicht verwendet. Oder es wird doch verwendet und es wird angesprochen und sie overpowern dieses Defizit in irgendeiner Art und,
genau,
Weise.
Sie sind dann so ein...
Man kann ja, das aber auch auf sehr toxische Frauenbilder ummünzen. Ich meine, so diese Transformation mit diesem Stereotyp, hässliches Entlein, schöner Schwan, so Brille an, Brille ab, so als, Alter, Beispiel. So, da denke ich mir auch so, Leute,
ja,
nee, Brillen sind eine gute Sache, ja, sehen macht Spaß.
Dass man mehr oder weniger zwei Modi hat. Alter, ne, Teenage-Filme, generell Filme im Allgemeinen, wo Makeover-Szenen drin sind. Ja, die machen Spaß. So, ich habe auch Sailor Moon geschaut. Aber ein Makeover ist kein, ich bin jetzt deshalb ein Mensch, der mehr wert ist. Und man muss auch dazu sagen, es gibt genügend Filme, wo klar hingestellt wird, ja, das Makeover ist für jetzt. Aber das spiegelt nicht die Figur wider. Aber es ist so...
Hast du ein Beispiel? Mir fällt gerade keiner ein.
10 Things I Hate About You. Ist eine Rom-Com, spielt in der Highschool und es gibt effektiv... Ein Junge will ein Mädchen daten, aber dafür muss deren ältere Schwester jemanden daten. Deshalb bezahlt dann ein anderer Junge, der die ältere Schwester datet. Aber die ältere Schwester hat einen krassen Ruf als, oh, die kann nicht gedatet werden. Die ist quasi nicht datable.
What?
Ja, es ist wild, es ist ein toller Film.
Okay,
anyway,
spannend.
Hat wenig damit zu tun, was ich verargumentieren möchte. Denn die ältere Schwester, die ja quasi, ne, die hört Rockmusik, die geht gern tanzen oder so und hat eigentlich keine Lust auf Typen. Aber sie lässt sich auf Heath Ledger ein, kann ich auch verstehen, ist Heath Ledger. Der Moment, wo sie auf die Prom geht mit ihm, ist sie mehr oder weniger nicht ihr normales Selbst. Sie hat ein Kleid an, sie ist hübsch geschminkt und alles und ist, ne, so Transformation-Scene-mäßig voll in diesem Bild drin. Und der Film stellt es definitiv als ein außergewöhnliches Ereignis dar und sie ist nicht genau sie selbst in der Situation. Und es, ne, wenn man den anschaut, dann merkt man auch sehr klar, ja, die Message ist, sie soll sie selbst sein. Man soll man selbst sein, aber die Message ist leider eine, sei du selbst, obwohl es die Gesellschaft vielleicht scheiße findet. Und das, finde ich, ist vor allem auch in Bezug auf Toxic Masculinity gern mal ein bisschen Shit.
Ein bisschen wenig darüber gesprochen. Ne?
Ja, bisschen, ne? Dann ist es so ein, ja, du musst nicht dominant sein, du musst nicht für dich selber einstehen können, aber dann bist halt tendenziell, ne, nicht unbedingt ein Fit für Society.
Ja, du bist halt einfach dann kein Alpha-Guy. Also man, genau, muss es eigentlich schon mal dazu sagen. So, genau. Wenn man in der Gesellschaft halt einfach einen sehr kooperativen, rücksichtsvollen Kommunikationsstil hat, wenn man einfach sich die ganze Zeit sorgt, hey, yo, ist alles in Ordnung bei der anderen Person, wenn man halt einfach da so ein bisschen sehr caring ist, dass man als Pushover dargestellt werden kann.
Voll. Und ja, so, da ist ein Film, der sehr klar eine positive Intention hatte mit dem, was er sagen wollte, aber er zeigt halt trotzdem einen Missstand auf, wenn man quasi diesen einen Step weiterdenkt.
Ja.
Weil was ist denn das so? Ja, die zwei sind dann glücklich am Ende. Das ist eine Rom-Com, wer hätte es gedacht.
Mhm.
Aber sie sind glücklich als diese weirden Outsider, die nicht wirklich dazugehören.
Oh, ich habe noch einen anderen Punkt, wenn es um das Thema Rom-Com geht. Und das eine ganz andere Art von Toxic Masculinity anspricht. Nämlich, das ist natürlich jetzt, ich habe gerade gesagt, ja, wenn man etwas kooperativer ist, einfach so ein netter Typ, so, dann wird man schnell als Pushover geltend gemacht. Aber Aha. Es gibt auch nochmal eine andere Toxic Masculinity, nämlich diese Nice-Guy-Thematik.
Oh.
Dass manche Männer einfach dieses Mindset haben, okay, ich bin ja der nette Typ und die Frauen gehen immer nur zu den Arschlöchern. So diese Art, so sie gehen ja nur mit denen mit der offensichtlichen toxischen Maskulinität.
Mhm.
Aber diese Anspruchshaltung, dieses, ich bin ja ein netter Typ, deshalb habe ich ein Recht darauf, gedatet zu werden. So, das ist ja auch toxische Maskulinität, nur in der anderen Richtung wieder.
Ich denke gerade so an Rick and Morty-Meme, wo Morty seine Stempelkarte hochhält und so, ne, ich habe jetzt 10 deiner Abenteuer gemacht, jetzt machen wir eins. Und da habe ich eine Version gesehen, so, ich war 10-mal nett zu dir, jetzt hab Sex mit mir.
Oh, ja, sehr unangenehm.
Ein bisschen, ne?
Und das ist halt das Thema auch so, dass toxische Maskulinität so divers ist auch und auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen beschissen für die Männer sein kann, die sie halt haben und noch viel beschissener sein kann für die Frauen und all die anderen Männer, weil so toxische Maskulinität betrifft ja auch das komplette Umfeld so.
Ja.
Und da sind ja auch alle anderen davon betroffen so, und dass die halt auch drunter leiden auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und das ist so messed up und ich finde Romcoms sind da ein schönes Beispiel auch wieder, wenn es um die Idee von Romantik und Männlichkeit geht.
Hm. Alter, generell, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Filme, so, nichts gegen meine Mom, aber Filme, die vor allem an die Fans gerichtet sind, die sich gerne mal romantische Sachen reinziehen, da sind, oh Gott, da sind steamy Blicke, da werden Blumen gekauft, da werden Kerzen angezündet und da sind vor allem Männer für diese Frauen da, die ganz, ganz komische Arten haben, Romantik, Liebe zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Vorstellung davon, wie es ist zu daten oder generell die Vorstellung von Liebe, was es heißt, jemand zu lieben, ist so sehr von Film geprägt gewesen. Die längste Zeit, dass man große Gesten braucht. So, ne? Am besten muss ich 1000 Leute bezahlen, die in einem Einkaufszentrum tanzen, dass ich irgendwie jemanden auf ein Date fragen kann oder so. Es geht nicht einfach nur ein, hey, yo, ich finde dich cool oder so. Nee, da muss immer was dahinter sein. Und nicht nur das, die andere Person weiß das natürlich. Die romantische Welt, in der ich lebe, ist so offensichtlich, dass das romantisch gemeint ist, dass die andere Person das auch versteht. Weil wenn man sich romantische Filme mal reinzieht und die Musik wegnimmt, kein Film, aber in Friends zum Beispiel, Ross als Hauptfigur ist natürlich, ne, immer in einem positiven Licht, was ein Hardcore-Nice-Guy der ist und wie sehr seine Wahrnehmung der Dinge vielleicht nicht von anderen so verstanden werden muss.
Wird sehr schnell sehr schwierig dann.
Sehr schwierig.
Und ich finde gerade diese Mentalität, die auf einer männlichen Perspektive, wenn es um das Thema Romantik geht, propagiert wird, ist dieses Never give up. So, du musst dafür kämpfen, dass sie dich auch zurückliebt. So, und das ist so dieses Ding einfach so, es wird so gamified quasi. Man macht ein Spiel daraus aus Romantik. Man muss, wie du bei dem Rick and Morty Meme-Beispiel gemeint hast, man muss eine gewisse Anzahl an Dingen erledigen und an Tasks, dass man das bekommt, was man will. Und in dem Fall ist es Romantik so. Und das ist so fucked up. Ja.
Wenn du 5-mal bei ihr zu Hause anrufst und sie nicht ans Telefon gehen will, dann, ne, ist der logische nächste Schritt, du holst dir eine Boombox und stehst bei ihr unten im Garten. Das ist eine der romantischsten Szenen ever, eins der besten Bilder, das ewig zu Tode gemimt wird. Ist es übergriffig? Weiß ich nicht.
Das ist ja auch dieses Romeo und Julia-Dilemma einfach, so dass diese Grenze zwischen das ist jetzt ultra romantisch und das ist extrem übergriffig, die verschwimmt in Romcoms auf eine bizarre Art und Weise. Weil ab dem Zeitpunkt, wenn man halt so dieses, man geht über jegliches Limit hinweg und die andere Person findet es cool, dann kann man halt schlecht was sagen. Kann man schlecht sagen, okay, das ist super toxisch, was ihr da gerade gemacht habt, aber eigentlich ist es das trotzdem so.
Ja.
Und das ist so ein bisschen schwierig einfach so. Und ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel, hast du mit Ryan Gosling den Film The Notebook gesehen?
Habe ich nicht. Erzähl mir bitte, worum es da geht.
Es geht darum, dass Ryan Gosling eine Person daten will. So, es ist halt einfach ein Liebesfilm. Also ich finde den Film jetzt nicht sonderlich spannend, deshalb gehe ich jetzt nicht sonderlich viel drauf ein. Aber es gibt eine Riesenrad-Szene. Sie fahren Riesenrad gemeinsam. Ryan Gosling will, dass sie mit ihm ausgeht.
Mhm.
Sie ist jetzt nicht sonderlich überzeugt von der ganzen Idee. Was macht Ryan Gosling? Er steigt aus der Gondel aus und hängt sich an das Riesenrad heran. Und sagt, hast du vielleicht schon mal gesehen, die Szene?
Ja, ich kenne die.
Und sagt,
Szene.
Yo, bitte geh mit mir aus, sag ja, versprich mir, dass du mit mir ausgehst. Und dann löst er so eine Hand, so, oh mein Gott, ich kann mich kaum noch halten. Und er zwingt sie quasi, ja zu sagen, dass sie mit ihm ausgeht, weil er sonst stirbt. Er droht ihr quasi einen Suizid an, so, dass ich werde mich killen. Ich werde von diesem Riesenrad in den Tod stürzen, wenn du nicht mit mir ausgehst. Das ist nicht romantisch. Das ist nicht cool. Das ist einfach nur fucked up. So, und diese Art von go get her, so never give up, ist halt einfach nur falsch. So, und da wird ein Bild propagiert, das halt für beide Geschlechterrollen einfach scheiße ist. Weil im Optimalfall sollten sowohl der männliche Teil als auch der weibliche Teil oder der andere männliche Teil oder der andere weibliche Teil, was auch immer für eine Konstellation, beide sollten einfach Bock drauf haben und gemeinsam zu der Idee kommen, hey, lass doch mal daten. Und nicht die eine Person die andere argumentativ davon zu überzeugen oder halt mit dieser Art von Zwang. Und das ist so, it's so wrong, it's so messed up. Und das wird halt einfach immer wieder reproduziert und auch in Kinderfilmen, wo ich mir denke, so, das ist einfach nur falsch.
Voll. Ich meine, in gewisser Weise ist es ja verständlich, dass romantische Filme von Momenten leben.
Mhm.
Das sind 90 Minuten, in denen Liebe basically nur als der Moment bis zum Ja, ich gehe mit dir aus oder Ja, wir küssen uns jetzt oder Ja, wir heiraten jetzt gespielt wird. Wir sehen in diesen Filmen ja nicht, wie Romantik oder einfach romantisches Zusammensein tatsächlich funktioniert, sondern wir sehen eigentlich nur das, okay, was passiert denn, bevor ich das Mädel krieg oder bevor ich ihn davon überzeuge, dass er sich auf mich konzentriert. Keine Ahnung, was auch immer. Und das finde ich so unglaublich wild, weil es einfach so ein Vakuum hinterlässt, wo man sich denkt, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt, ja, sag, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich mit der auf ein Date verabredet? Keine Ahnung. So denke ich jetzt an meine Teenagerzeit zurück. Aber ein Beispiel, das ich noch bringen will, leider wieder kein Film, aber eine der besten Serien, die es auf diesem Planeten gibt, BoJack Horseman. Diane ist eine der Hauptfiguren und sie ist mit Mr. Peanut Butter verheiratet. Mr. Peanut Butter ist...
Was?
Mr. Peanut Butter
komm, erzähl einfach seinen Punkt. Ich habe keine Ahnung von BoJack Horseman.
Mr. Peanut Butter, auf jeden Fall, wenn er das Gefühl hat, okay, er hat was verkackt bei Diane oder er will was Tolles für sie machen, zum Beispiel der Moment, wo er ihr den Antrag stellt, sind es riesige Gesten.
Mhm.
Und Diane hat an so vielen Stellen geäußert, dass sie kein Fan von diesen großen Gesten ist, dass sie nicht auf Partys gehen will, dass sie einfach diesen ganzen Trubel, der in Hollywood eben vorhanden ist, leider die Welt, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet, dass sie sich damit unwohl fühlt.
So, sie will keinen Heiratsantrag in einem Stadion haben. So nach
genau. Und sie kriegt literally in, also nicht genau in einem Stadion, aber ja, effektiv auf der Scale, im ersten Moment ist es so, und ja, der Moment ist für uns. Und dann ist es so, ah ja, und da sind die Kameras und da starten jetzt Luftballons in die Welt hoch und da sind die Leute für die Party, die jetzt eine Antragsfeier ist. Und das ist nur so, warum tut Mr. Peanut Butter das? Und die Figur, das ist eine hervorragende Serie, zeigt es so, dass er es nicht anders kennt. Er lebt in diesem Kontext von grandiosen Momenten, von einfach diesem flashy, alles ist toll und oh, ich muss das tun und das ist Romantik für sie. Aber die stillen Momente, wo sie einfach nur zu zweit sind, da merkt man, dass irgendwie, ja, dass es nicht so leicht ist, da auf den Nenner zu kommen.
So, da fehlt was. Da fehlt die, in Anführungszeichen, Handlungsanleitung,
genau,
die Medien und Filme ihm halt mitgegeben haben.
Ja, und die Handlungsanleitung ist ja nochmal was. Wer braucht denn eine Handlungsanleitung? Frag deinen romantischen Partner oder deine Partnerin, was sie möchten.
Fragen ist aber nicht cool. Fragen ist nicht sonderlich dominant, ist nicht sonderlich selbstbestimmt und man sollte es halt einfach von sich aus wissen.
Ach.
Und das ist so ein anderes Trait, einfach so dieses, hey, als Mann kann man die Wünsche der Frau erfüllen, von denen sie selbst noch nicht mal wissen würde, dass sie die hat.
Mm.
Also dass nicht nur so eine absolut unrealistische Erwartungshaltung an männliche Teile einer Romantikbeziehung gestellt werden, sondern auch, dass Frauen in so eine so extrem passive Rolle hineingezwängt werden. Also langsam verlieren wir so das Thema Toxic Masculinity und regen uns einfach nur über Geschlechterrollen in Filmen auf. Müssen wir auch mal eine andere Folge dazu machen. Aber das ist auch einfach so frustrierend. Und es ist halt auch wieder, es ist wieder billig und es ist einfach, weil es ist sehr schwierig, filmisch Emotionen darzustellen, die in einem drin passieren. Da muss man einfach fantastische Schauspieler haben und man muss ein saugutes Drehbuch haben und man muss echt gut mit Kamera umgehen können. Wenn du aber einfach nur einen gigantischen Blumenstrauß oder was auch immer zeigst, aka das ist Romantik, noch ein bisschen Musik reinhaust, fertig, es ist so viel einfacher, Romantik zu zeigen. Und das nervt mich, weil das ist halt auch wieder billiges Filme machen, so. Und die andere Art und Weise ist so viel intensiver und so viel besser und macht so viel mehr Spaß. Ich meine beispielsweise Call Me By Your Name. Der Film behandelt das Thema Romantik auf so eine subtile Art und Weise. Da gibt es keine großen Gesten zwischen den beiden. Und das finde ich so schön. Und das macht so viel Spaß einfach. Ja, Bernhard, abschließend. Ich möchte noch fragen, hast du irgendeinen Film, wo es im Entferntesten um das Thema Toxic Masculinity geht oder vielmehr, die du noch abschließend empfehlen wollen würdest? Weil wir müssen jetzt langsam zum Ende der Folge kommen.
Meinst du als ein, hey, schaut euch den an und man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen?
Ja, sowohl in den unterschiedlichsten Formen und Weisen. Bei mir fallen zwei ein, die ich unbedingt nennen möchte.
Okay, ich hätte auch zwei. Das erste ist allerdings relativ einfach. Taxi Driver ist ein hervorragender Film.
Okay.
Also wirklich, ne, die toxische Masculinity. Ich habe ihn mir am Wochenende mit meiner Freundin angeschaut und sie war so, es ist irgendwie schwierig, weil jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, denke ich mir, es ist zum Kotzen, weil alles, was dieser Mann von sich gibt, ist einfach so, Digga, nee.
Nee, bitte nicht.
Ja, aber nee, nicht ein abgesehen davon, auch das, was er sagt, finde ich, schafft einfach ein Bild von einem Menschen, der so sehr losgelöst ist von einer Gesellschaft und damit struggelt und irgendwie seinen Platz sucht und sich und versucht, sich in die Leben anderer einzuschleusen. Das ist hervorragend. Was aber spezifisch jetzt zu Toxic Masculinity nochmal super spannend ist 500 Days of Summer.
Oh Gott, nein, schaut euch den Film nicht an. Ich hasse diesen Film.
Andreas,
oh, der geht
hasst
mir so
Film.
Auf die Nerven. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber okay, erzähl. Oh, ja. Ich hasse den Film.
In 500 Days of Summer geht es um einen jungen Mann, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, und er verliebt sich in ein Mädchen und sie heißt Summer, gespielt von
Jess aus New
Jess
Girl.
Aus New Girl, korrekt. Ja, dieses Pixie Dream Girl. Und der Film ist effektiv ein, oh mein Gott, er stellt sie auf ein Podest. Er liebt sie, alles, was sie tut, ist perfekt. Ihre Knie sind perfekt, die Art, wie sie lächelt mit diesem kleinen, schiefen, was auch immer. Alles ist toll. Und er interpretiert in sie so sehr diese Liebe hinein. So sehr diese, oh, wir sind füreinander gemacht. Sie hört die Smiths. Niemand hört die Smiths. So, die Smiths sind jetzt echt nicht das Skurrilste, was man wählen konnte. Das ist mehr ein, ja, eine Notiz für den Regisseur gerade, aber whatever.
Nee, es passt ja auch zu dem Punkt, weil es ist nicht so originell. Plus, er interpretiert so extrem viel in ihn hinein und projiziert so unendlich viel in sie hinein und dann...
Ja, und dann sind es die Smiths. So, okay. Auf jeden Fall lässt sie ihn abblitzen. Für sie ist es nicht das Richtige. Und es geht wieder davon aus, dass Liebe so dieses, du bist struck bei etwas und es ist halt nicht das Richtige. Das lässt der Film so ein bisschen stehen. Aber seine Journey ist effektiv die, dass er sie vermisst und dass er nach wie vor in sie hineininterpretiert. Und dass die Art, wie sie Wichtigkeit für ihn ist, wie er einfach nur dann komplett ist, wie er nur dann auch, ja, Erfolg in seinem Leben hat, wenn er eine Frau um sich rum hat. Und irgendwie löst er das Problem. Irgendwie kommt er daraus hinaus, nur um am Ende gefühlt wieder das Gleiche zu tun. Es ist ein Film, der sehr schwierig ist. Es, an vielen Stellen funktioniert es besser, an manchen weniger.
Also er zeigt auf jeden Fall so die negativen Seiten, finde ich. Und das ist halt so dieses are nice guy. Ja. Und wie er auch manchmal wütend auf sie wird, weil sie seine Liebe nicht erwidert.
Ja.
Und das ist so, das tut einfach weh zum Anschauen. Also ich kann schon verstehen, wieso man den Film mag, aber es, oh, das Boah, ist das, also ja. Das ist so viel toxische Sachen werden da gezeigt ja. Und die werden nicht positiv dargestellt.
Ja, aber deshalb die Empfehlung, weil ich finde, an vielen Stellen wird es als positiv dargestellt, dann dekonstruiert und später irgendwie wieder in die gleiche Grube hineingeworfen. Also, ja, ich finde, es ist einfach ein Film, der erlaubt, viel darüber nachzudenken, wie toxische Maskulinität und vielleicht auch eine, in Anführungszeichen, positive Auslegung davon funktionieren kann und vielleicht doch nicht wirklich funktioniert.
Ja, schwierig.
Ja, boah, ist schwierig.
Ich mag den Film.
Andi, reg dich jetzt nicht mehr auf. Du hast bestimmt Filme dabei, die du ganz hervorragend findest, wo du jetzt nur schwärmen kannst.
Dankeschön. Film Nummer 1. Schwierig, den einfach so ohne Zusammenhang reinzudroppen, mache ich aber trotzdem. American Psycho.
Digga.
Es ist die ultimative Krönung der toxischen Maskulinität und die Perversion von Egoismus und Egozentrismus. Und es treibt es so extremst auf die Spitze und ist eine so geniale Gesellschaftssatire, dass man sich denkt, boah, ich will nicht so sein wie unser American Psycho. Und als zweite Empfehlung habe ich noch The Art of Self-Defense dabei.
Oh mein Gott.
Den Film möchte ich ein bisschen näher erläutern, weil in The Art of Self-Defense geht es um, gespielt von Jesse Eisenberg, unseren Protagonisten, der am Anfang vom Film verprügelt wird. Und er hat dann Angst, einfach überhaupt aus dem Haus zu gehen. Und meldet sich in einem Karate-Studio an. Oder Kung-Fu. Auf jeden Fall Kampfsport.
Self-Defense eben.
Genau. Er will Self-Defense. Und sein Meister, genannt Sensei, das ist der Name von ihm. Also er heißt Sensei. Ist wahrscheinlich das toxischste Stück Scheiße, das einem im Film über den Weg laufen kann. Und es ist genial. Weil dieser Film ist halt einfach nur Humor, verpackt. Hey, das ist toxische Maskulinität. Das ist so ultra dumm einfach, was wir hier gerade sehen. Und es funktioniert so gut. Weil es ist ähnlich wie 500 Days of Summer, nur dass es nicht einfach toxische Maskulinität halt einfach darstellt und du so einfach nur dahin cringest, weil du dir denkst, was ein Depp, was ein Opfer. I hate everything I see. Sondern es ist halt einfach so toxische Maskulinität, aber es ist halt in diesem Humor verpackt einfach so und du siehst mit einem Augenzwinkern die ganze Zeit, wie scheiße saudumm das Ganze ist und wie dämlich einfach diese toxische Dominanzhaltung einfach ist und es macht so Spaß, es macht so viel Spaß. Deshalb The Art of Self-Defense kann ich nur empfehlen, ist ein ganz, ganz toller Film. Und damit kommen wir zum Ende, meine lieben toxischen Menschen, mein lieber toxischer Bernhard.
Oh, mein lieber toxischer Andi.
Für noch mehr überhaupt nicht toxischen Inhalt und Content. Folgt uns hier auf Spotify. Wir veröffentlichen alle 2 Wochen immer montags eine neue Folge. Und folgt uns auf Instagram @readyset.podcast für absolut keinen toxischen Content, sondern einfach nur tollen Content. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Lasst euch nicht vergiften.
Don't stay toxic.
Stay toxic.